Servus und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Verstoffwechselt. Heute mit Markus Hoppe. Markus ist der Gründer vom Hoppebräu. Wir sprechen über seine Wurzeln im Oberland, über seine ersten Brauversuche, über die Kunst des Bierbrauens. Auch sprechen wir über die Gründung des Hoppebräu und warum ihm Qualität so unglaublich wichtig ist. Zum Schluss wird es auch noch ein bisschen persönlich. Wir haben angestessen, wir haben sein alkoholfreies, die ruhige Kugel probiert. Also ich wünsche euch ganz, ganz, ganz viel Spaß bei unserer neuen Folge. Verstoffwechselt, der M2H-Podcast.
Mit Marie und Markus Hörmann.
Ja, Markus, schön, dass du heute da bist. Das freut mich brutal.
Micha.
Und erste Frage, mich da einfach interessieren, wie geht's dir heute?
Mir geht's heute sehr gut. Ich habe einen super guten Start in den Tag gehabt und bisher war er auch gut.
Das ist auch gut.
Da auf der Couch oder in dem Sessel ist jetzt auch nicht verkehrt.
Das hört sich gut an. Du, ich möchte vorneweg da mal eins interessieren, weil wir werden jetzt ja ganz viel über deine Hoppebräu reden, über das Bierbrauen und sowas, aber grundsätzlich darf mich mal interessieren, wenn du an deine Kindheit zurückdenkst, was fällt dann da als erstes ein?
Extrem viel Beutel kommen da gleich. Was fällt mir da alles ein? Sauschlachten am Bauernhof von meinen Großeltern war wunderschön. Bergtouren mit meinen Eltern, Skifahren. Was fällt mir noch ein? Am Erdhaufen draußen rumkreien und Regenwürmer sammeln. Wir haben ein riesen Spielhaus im Garten gehabt, mit mehrstöckig quasi, mit unten Sandkasten, oben Heisel, Balkon, Rutschbahn runter. Baumkraxeln, am Rinnerbach Staudamm bauen. Ja, solches, also, ja, ich also war früh unterwegs, immer draußen.
Schön, rundherum schöne Sachen.
Ja.
Also hat die unser bayerisches Oberland schon geprägt.
Definitiv.
Sau gut. Und wir kommt man jetzt von jemandem, der auf Erdhügel umeinander rennt, Regen, wenn man sammelt, zu der Leidenschaft Bier.
Das hat sich lang entwickelt, würde ich mal sagen. Also Bier ist in Bayern ein Kulturgut und dadurch, dass ich einen riesengroßen Familienkern in Waakirch habe, also wenn ich Geburtstagsfeier mache und nur meinen wirklich engen Familienkreis einlade, mit Eltern, Großeltern, Onkels, Tanten, Cousins, Cousinen, habe ich 70 Leute beieinander. Und die wohnen alle nicht weit weg. Das heißt, es hat immer Familienfeiern gegeben, Maibaum aufstellen und diese ganzen Festivitäten sind immer mit Bier verbunden. Und ich habe als 10-jähriger Bursch ausgeschenkt und das Bier an die Tische gebracht und einen Hosensack voller Trinkgeld gehabt. Und das hat mir alles immer schon gut gefallen, hat mich alles fasziniert, rückwirkend betrachtet jetzt. Und dann habe ich mir überlegt, dass ich nach dem Abitur jetzt nicht unbedingt studieren will. Ich war halt schon eingeschrieben gewesen, habe das aber hingeschmissen und gesagt, ich will ein Handwerk lernen.
Und was hättest du studiert?
Internationales Management hätte ich studiert. Hätte mir jetzt auch wieder geholfen in meiner Situation, aber wahrscheinlich war ich dann nie dazu gekommen und da jetzt wahrscheinlich nicht da sitzen. Also habe ich dann gesagt, ja, ich will ein Handwerk lernen. Und dann hätte mich der Schreinerberuf sehr interessiert und der Brauerberuf. Habe ein Praktikum als Brauer gemacht und war noch am zweiten Tag so begeistert, weil das so tiefgründig war, ohne jetzt irgendeinen anderen Beruf schlecht machen zu wollen, aber ich habe mir vorstellen können, dass ein Maurer wie ein Haus baut, dass der ein Zement braucht, dass er einen Stor auf den Stor stellt und das halt, dass das stabil ist und was er alles machen muss. Das war irgendwie nachvollziehbar relativ schnell. Und beim Bierbrauen geht's los. Du kaufst Getreide, einen landwirtschaftlichen Rohstoff, musst den vermelzen, was da biochemisch alles passiert. Dann musst du es lagern, dann musst du es schroten, dann musst du es wieder mit malzeigenen Enzymen überrasten beim Maischen, dazu bringen, dass die Stärkeketten aufgeschlossen werden. Also das ist so extrem tief gegangen, dass ich es überhaupt nicht greifen können habe und habe gedacht, wow, da will ich mich mehr darüber informieren und wissen, was denn da tatsächlich passiert. Und ab dem Moment war ich eigentlich gefangen.
Krass, und dann hast du die Lehre gemacht?
Genau.
Und hast du für die so einen Punkt gehabt, wo du gemerkt hast, Bier, das ist halt mehr als ein Getränk? Hast du da irgendwie so einen Punkt im Kopf, wo du gesagt hast, da hast du gemerkt, das geht irgendwie tiefer.
Verschiedene Punkte waren das. Also ein einschneidendes Erlebnis war, ich habe im September die Lehre angefangen und habe im Januar meine erste Heimbrauanlage gekauft.
Wie alt warst du denn da?
19.
Ja.
Und habe dann da das Bier braut und habe gemerkt, okay, haut ganz gut hin, habe den zweiten Sud gemacht und war total selbstsicher und dachte, ist alles halb so wild oder mein, ich kann es einfach so gut. Und der ist komplett in die Hosen gegangen, obwohl ich nichts anderes gemacht habe. Ja. Und ich habe nicht gewusst, warum. Und das rauszufinden und merken, wie filigran und empfindlich das Thema Bier ist und auch wie komplex der ganze Vorgang ist. Also das war einmal so ein Augenöffner. Und das zweite war, ich bin nach meiner Ausbildung nach Mauritius gegangen. Und mein damaliger Chef, der war unglaublich cool, von dem habe ich brutal viel gelernt. Der hat in San Francisco, glaube ich, also oder irgendwo in Kalifornien studiert und in Bamberg studiert. Also in zwei Biermetropolen im Endeffekt. Und der hat mir Bierstile aus der ganzen Welt gezeigt. Ich bin da angekommen und habe mir gedacht, wow, wir Bayern, wir haben das beste Bier auf der Welt. Und klar, wir haben das, ich sage jetzt einfach mal, bestes helles Weißbier, dunkels, Märzen und so weiter, aber dass es ein Witbier mit Orangenschale und Koriander gibt oder dass es ein IPA gibt, das doppelt hopfengestopft ist, das habe ich alles nicht gewusst. Und da habe ich es dann kennengelernt und nachmachen können, probieren können. Und als ich zurückgekommen bin, habe ich gesagt, wow, ich bin mit Scheuklappen da runtergeflogen und ich bin mit einem totalen Weitblick heimgekommen und das muss ich irgendwie die Leute sagen.
Krass. Ja, das passiert meistens, wenn man irgendwo mal länger im Ausland ist, gell?
Ja. Auch diese Verbundenheit für die Heimat, also die habe ich immer schon gehabt. Richtig gespürt habe ich es erst nach dem 7., 8. Monat, wo ich nicht mehr daheim war. Auf einmal hat es mir total gefällt.
Ja.
Hat mir der Regen gefällt. Und der Schnee und Winter oder die Jahreszeiten generell.
Ja, da können wir uns die Hand geben. Mir ist das endlich gegangen. Also immer, wenn ich unterwegs war, habe ich mir irgendwann gedacht, ha Gott, daheim, da ist schon echt schön.
Absolut. Ja, es ist eine glückliche Insel da.
Ja, das stimmt. Aber da warst du auf Mauritius und dann hast du auch, weil du gerade gesagt hast, du hast diese Vielfalt erst einmal kennengelernt und das auch zum Schätzen gelernt, aber es gibt ja dann doch auch viele, die sagen doch, ja, Bayern mit Reinheitsgebot und sonst irgendwas. Also es ist ja wahrscheinlich auch nicht so, dass überall anders irgendein Schmarrn zusammenpanscht wird, oder? Also international wird trotzdem mit viel Qualität gebraut, oder?
Jein, darf ich sagen. Mit viel Qualität, technologisch anspruchsvoll, und auch technologisch sehr weit entwickelt. Das Reinheitsgebot, mir hätte ich gern von zwei Seiten betrachten, von der positiven und von der negativen aus meiner Sicht. Das Reinheitsgebot ist, bäs gesagt, ein reines Marketinginstrument für große Brauereien, die international Bier verkaufen. Jedem Endverbraucher hier ist klar, das Bier ist eh noch mal Reinheitsgebot braut. Aber was sagt das überhaupt aus? Die Leute meinen, das sagt aus, Bier ist gebraut, aus Wasser, vermelztem Getreide, Hopfen und Hefe. Stimmt aber nicht. Also das Reinheitsgebot gibt es nicht mehr. Es gibt das vorläufige Biersteuergesetz von 1991 oder 93, bin ich mir jetzt nicht mehr ganz sicher. Und das sagt, dass man diese Sachen hernehmen darf, aber auch noch eine riesige Liste an Produktionshilfsmitteln, die ja im Anschluss nicht mehr auftauchen. Und da gibt es viele Sachen, die ich nie im Leben hernehmen, die erlaubt sind. Und auf der anderen Seite schützt es einen aber auch, weil mir ist wichtig, dass wir zum Beispiel eine nicht genetisch veränderte Gerste verwenden. Und mir ist wichtig, dass ich weiß, wo die herkommt, wo die angebaut worden ist, dass das alles passt. Mir ist wichtig, dass wir keine technischen Enzyme einsetzen. Man kann es sich oft technologisch leicht machen und das Reinheitsgebot schützt uns davor, den leichten Weg zu gehen. Man muss das Handwerk beherrschen und da ist es wieder sehr, sehr wichtig, dass es gibt. Kurzum, ich darf mich für ein Natürlichkeitsgebot aussprechen, das auch einen Endverbraucher abholt, weil die meisten Endverbraucher wissen eben, wie gesagt, gar nicht, dass es das vorläufige Biersteuergesetz ist, das schon ganz schön lang vorläufig ist jetzt.
Ja, stark. Ja, das ist eine coole Info, weil ich habe es auch nicht gewusst.
Ja, nein, das verzeihe ich immer gern. Also da muss man unbedingt ein bisschen aufklären.
Ja, ja, stark. Du, und dann hast du Zeit, gell, du hast daheim das Brauen angefangen. Wenn man bei dir nachliest auf der Website, glaube ich, ungefähr 2010 war das, in der Garage daheim. Und das erste Mal ist gut gegangen, das zweite Mal nicht so gut.
Ja.
Wie hat sich daraus als Hobbybräu entwickelt?
Ja, also ich habe damals schon überlegt, ich muss ja den Sud, ich will es zu Ende bringen. Also es war immer mein Gedanke, wenn ich es anfange, dann mache ich es gescheit fertig. Das heißt, ich konnte es nicht bloß brauen und lasse das in den Behälter liegen. Ich muss das sauber lagern, spunden, also mit Kohlensäure versetzen. Ich will es abfüllen, ich will ein Etikett und jedes Kind braucht einen Namen. Also habe ich überlegt, was machen wir jetzt? Und das war dann ganz salopp gesagt, einfach Markus Hoppes Garagenbräu. Mhm. Und da habe ich dann Bier für Sommerfeste wieder in der Großfamilie braut, für einen Sportverein mal ein Bier gemacht. Und so ist das da dahingegangen.
Alles aus der Garage raus. Mhm. Stark.
Das war total wenig Menge. Ich habe da 80 ja. Liter rausgebracht mit einem Sud. Und da waren ja meistens 6 im Spätzeln da. Wir haben Weißwurst gegessen, Schaf gehopft in der Garage, ein bisschen Bier braut und auch nur drunter dazu. Ja. Und einfach einen schönen Tag gehabt.
Ja. Und dann ist langsam größer geworden, oder wie kommt
man sich das dann vorstellen? Bin ich eben nach Mauritius, also meine Lehre habe ich 2009 angefangen, 2010 dann im Januar das Garagenbräu, 2012 im Januar bin ich nach Mauritius, 2013 zurückgekommen, habe dann gesagt, okay, jetzt mache ich erstmal ein bisschen, also ich werde mich jetzt nicht irgendwo anstellen lassen, sondern ich will ein bisschen einfinden wieder daheim. Habe die kleine Anlage in Betrieb genommen, habe gesagt, jetzt werde ich die ganzen Biere, die ich jetzt kennengelernt habe und Erfahrung gesammelt habe, daheim brauen, um die Leute zu zwingen. Und dann war am Ostersonntag im Merkur auf der Titelseite, junger Bierbrauer kehrt aus Mauritius zurück und gründet Brauerei. Und dann war so Nachfrage da.
Mhm, stark.
Und dann habe ich mehrere brauen müssen. Ja. Und dann war das Landratsamt da und dann habe ich das in der Garage zumachen müssen, berechtigterweise. Bin umgezogen auf den großelterlichen Bauernhof, die haben da ein Schlachthaus. Ja. Da ist ein Heißwasserbereiter drin, alles gefließt, der Boden ist konisch, ein Gulli ist da. Dann habe ich da sauber brauen können. Aber das war sofort alles viel zu klar, was ich da gemacht habe. Ich habe mir dann einen Filter gehabt und rumbastelt und das wirklich in kürzester Zeit auf die Spitze trieben, was man halt da unten mit dieser kleinen Anlage machen hat können. Und als ich gemerkt habe, okay, das reicht gar nicht, die Nachfrage ist einfach zu groß, ich bin dann auf die Idee gekommen, dass ich Kuckucksbrauer wäre oder Gypsy Brewer, also Wanderbrauer oder ich hocke mir ins gemachte Nest, wie auch immer man das formulieren will. Ich bin zu anderen Brauereien gegangen, habe dort freie Kapazitäten angemietet und dann dort gegen Bezahlung mein Bier braut.
Mhm. Stark. Aber was war bei dir das, dass das so, die Nachfrage so groß war? Ist das der Grund gewesen, weil es die Leute einfach nicht kennt haben?
Ich sage mal so, die Nachfrage war für das Angebot sehr groß. Mhm. Wenn man jetzt halt meint, ich habe ja aus sämtlichen Teilen Bayerns Nachfrage gehabt, das war völlig überzogen. Also ich habe Nachfrage von 3 Getränkemärkten gehabt und ich habe 80 Liter machen können und dafür praktisch eine Woche braucht und noch 6 Wochen abfüllen können und somit habe ich jede Woche quasi 8 Tragel irgendwie auf den Markt bringen können. Mhm. Dass das zu wenig ist, ist klar. Aber dieser Zeitungsartikel hat Bekanntheit gebracht. Auf einmal haben Leute angerufen, also der Rinnergetränke in Werkirch, wusch, Markus, ich darf dein Bier verkaufen. Und dann habe ich alles gefahren, was ich gehabt habe, und dann war ich leer, wieder produziert. Dann hat die Getränke-Oase aus München geschrieben. Also wir haben ja dann sofort Instagram-Seiten damals gemacht. Nein, hat es noch nicht. Doch, hat es gegeben. Aber mit Facebook haben wir angefangen, dann Instagram-Seiten dazu. Und so sind dann auf einmal irgendwie Nachfragen gekommen. Dann habe ich gemerkt, es gibt Bierblogger, die darüber schreiben. Mhm. Und dann hat sich das über Mundpropaganda und lokale Presse weiterentwickelt, ja.
Aber hat es dann gleich Hoppebräu geheißen? Oder war es da noch?
Da war es noch Markus Hoppes Garagenbräu. Hoppebräu hat es dann im Oktober 2013 geheißen.
Ja.
Da bin ich dann auch auf die Meisterschule gegangen. Mhm. Und ja, genau, da ist dann weiter gegangen.
Mit welchem Bier hast du angefangen?
Mit dem Wilden Hund. Ja. Und das, den habe ich das erste Mal braut als Lohnbrau beim Stöffelbräu in Österreich, in der Nähe von Kufstor, in Schwoich. Und werde ich auch nicht vergessen, da bin ich mit meinem Papa hingefahren und wir haben da gesagt, einen Tag brauchen wir jetzt. Dann haben wir das Bier in den Tank reingefahren oder die Würze, die Hefe dazugeben, also angestellt. Und der Papa fragt, hey, wie heißt jetzt das Bier? Ich sage, keine Ahnung, ich weiß nicht. Hopfiges Lager, irgendwie so. Dann hat er gesagt, ach, Markus, alle sagen, du bist der Wilder Hund, weil du solche Biere brauchst, nenn halt das Bier Wilder Hund. Und so ist der Wilde Hund geboren.
Ja, stark.
Dann haben wir an den Tank mit Kreide Wilderhund geschrieben.
Dann war das gleich klar.
Genau. Und dann ist praktisch die Etikettengestaltung dazu gekommen. Ja. Und dann haben wir auch gesagt, jetzt melde ich ein Gewerbe an, ein Gescheites, also als eingetragener Kaufmann. Und wir nennen das Ganze jetzt Hoppebräu als Marke und haben dann einen Artikel, der Wilderhund heißt. Mhm. Und das nächste Bier war dann das Vogelwild. Da habe ich gesagt, jetzt muss ich so ein IPA brauen, also so ein hopfengestopftes, fruchtiges India Pale Ale. Und Da habe ich auch keinen Namen gehabt. Habe es einen Opa beim Abfüllen probieren lassen.
Und hat er gesagt, das ist ja Vogelwild. Und
der hat gesagt, boah, das ist ja Vogelwild. Aber nicht positiv gemeint. Ja.
Er hat das halt kann ich mir bei einem Eltern Bayern sehr gut vorstellen. Ja. Der Zeit.
Aber total cool. Der war halt stolz und hat sich das schön gefunden, hat sich damit identifizieren können und hat immer alles probiert. Ja. Und mittlerweile schmecken ihm die Biere.
Ja.
Also der trinkt am Sonntagnachmittag gern also ein hopfengestopftes Bier jetzt.
Ja. Ich glaube, das Vogelwild war das erste, was ich einmal probiert habe. Oder hast du mehr gehabt?
Schön.
und von dem Punkt, als du das Kuckucksbrauer hast gesagt, hat es irgendwo den Moment geben müssen, wo du gesagt hast, so jetzt gelangt mir das auch nicht mehr. Und dann ist es größer geworden. Oder dann hat es einen Plan gebraucht. Wie ist das weitergegangen?
Also da war ich tatsächlich in dem Stadium, war ich nicht so weit, dass ich eine Brauerei baue. Oder dass ich das will. Das war 2013 im September, bin ich da zu Dömenz, das ist eine Akademie für Brauwesen, habe da einen Diplom-Braumeister gemacht und mir eigentlich gedacht, das Bierbrauen, das ist mein Hobby, das macht mir Spaß, das mache ich nebenbei. Und auch das Hoppebräu aufziehen, das ganze emotional getriebenes Projekt ohne irgendein finanzielles Ziel. Also das war wirklich, das hat mir einfach Seelenfrieden gegeben. Das hat mir Spaß gemacht, da habe ich mich kreativ ausleben können. So wie andere anfangen, sich ein Atelier einzurichten und malen, war das halt mein Thema. Und es hat mir einfach Spaß gemacht. Und das Ziel war eigentlich dann, wenn ich mit Dömenz fertig bin, dass ich Inbetriebnahmen in aller Welt mache, so wie ich das in Mauritius gemacht habe, da bin ich halt dann länger geblieben, dass ich rumfliege, die Welt kennenlerne, aber nicht einfach nur in Urlaub fahre, sondern überall die Arbeitswelt kennenlernen und solche Projekte habe. Und dann bin ich nach der Meisterschule angefragt worden vom Tölzer Mühlfeldbräu, ob ich da aushelfen kann, weil da ein Braumeister eine Auszeit genommen hat. Dann habe ich gesagt, okay, mache ich noch, wenn ich meins nebenbei machen darf. War dann da auch zwischendurch nochmal in Japan und habe da eine Brauerei in Betrieb genommen, in meinem Urlaub und habe das alles immer dann so gemacht. Also das hat wirklich 365 Tage im Jahr hat das Thema Bier einfach mein Leben in Anspruch genommen. Und dann ist das Ganze immer größer geworden und dann ist der Punkt gekommen, wo ich gesagt habe, hey, jetzt kann es nicht mehr nur noch als Hobby hier haben, weil jetzt braucht es einfach mehr Zeit und braucht mehr ganze Aufmerksamkeit, sonst verkümmert es. Und dann habe ich gesagt, okay, vielleicht ist doch das der Weg. Das führt mich jetzt da hin, es fällt mir extrem leicht, es geht mir aus der Hand einfach. Und dann habe ich gesagt, ich mache mich selbstständig, ich will eine Brauerei bauen, ich will das. Und dann sind die nächsten Sachen gekommen. Brauerei bauen, Grundstückssuche, Finanzierung aufstellen, Businessplan schreiben. Wie macht man das alles?
Alles Sachen, die du das erste Mal machst, gell?
Genau. Und bin dann 2015, am 31.12., habe ich meinen letzten Arbeitstag gehabt beim Mühlfeldbräu. Noch eineinhalb Jahr quasi. Und ab 1.1. war ich dann selbstständig. Habe so Existenzgründerförderung gekriegt. Das war super, war die ganzen Sozialversicherungen alle zahlt, Krankenversicherung zahlt. Und ich habe ein Mini-Gehalt gekriegt, von dem ich einigermaßen leben können habe. Habe auch nicht viel gebraucht in der Zeit und dann ist das alles weitergegangen. 2017 haben wir dann eine GmbH gegründet und 2018 im April war Spatenstich in Weikirch an dem Grundstück.
Da, wo es jetzt seid.
Genau.
Stark.
Aber man muss auch sagen, 2014 oder 2015 bis zum Spatenstich war eine anstrengende Zeit.
Das wollte ich nämlich gerade fragen, weil wenn du gehst ja mit einem Plan da hin, hast du in der Zeit, wie hast du das gemacht, hast du weitergebraut?
Du wärst ja weiter Kuckucksbrauer, genau.
Also du hast quasi deine eigene Brauerei geplant, hast da alles aufgestellt, Finanzierungen etc., hast parallel aber als Kuckucksbrauer weitergebraut, dass dein Marken schon mal bekannt wird, bekannt bleibt.
Genau.
Also war es weiterhin 365 Tage im Jahr im Einsatz.
Definitiv. Und das wird auch so bleiben.
Ja,
das ist immer noch so.
Können wir uns Hand geben.
Aber ich genieße das auch. Also das ist auch voll in Ordnung. Man muss halt die positiven Sachen immer wieder in Fokus bringen und sich auch ständig selber fordern und selber fragen, wofür mache ich es? Und wenn die Antwort leicht kommt, dann weiß man, dass alles passt.
Was war für dich die größte Herausforderung jetzt im Aufbau der eigenen Brauerei?
Mir ist eine zugesagte Finanzierung, die ich per Handschlag gehabt habe, auf einmal gestrichen worden. Und dann habe ich mir, also da wirklich, ich kriege ein Magengeschwür. Dann haben wir uns zwei Wochen eingespart, Businessplan überarbeitet, sind an zwei andere Banken gegangen. Eine davon sogar, derer wir abgesagt haben, weil wir es mit der anderen machen. Und dann bin ich wieder zu der hier und zu noch einer anderen, da haben wir von beiden eine Zusage gekriegt und haben es dann mit der anderen Bank praktisch gemacht, derer wir davor abgesagt haben.
Mhm. Gut, mittlerweile werden sie wahrscheinlich kreien.
Es ist super. Also, und die andere ärgert sie richtig. Also es ist schön. Das passt jetzt alles. Aber es war wirklich, also ich habe mir gedacht, um Gottes Willen, wir haben das Grundstück gekauft, ja. Wir haben die Anzahlung für die Brauereitechnik gemacht. Scheiße. Und dann sagen wir die ab. Die haben ja genau in dem Moment fusioniert und ich habe einen neuen Ansprechpartner gekriegt. Und der war in dem Thema nicht drin, das wir 2 Jahre mit dem Firmenkundenberater davor aufgebaut haben.
Das gibt's ja nicht.
Der hat dann einfach gesagt, Brauerei, na, negativ bewertete Branche, es wird immer weniger Bier getrunken, Blanko-Anteil zu hoch, tragen wir nicht, geht nicht. Der hat dann zu mir gesagt, bauen Sie halt um 9 Meter kürzer die Halle, dann kann man es finanzieren. Dann habe ich gesagt, sag mal, hast du dir den Plan nicht angeschaut?
Ja, wahrscheinlich nicht, oder?
Der hat es halt nicht verstanden. Ja. Der hat halt nicht verstanden, dass man es skalieren muss, dass das in einen guten Bereich kommt. Ja, klar. Das war halt, er war halt weit weg davon.
Krass. Ja gut, dann jetzt, also du arme Bank, du, die damals den Weg nicht mitgegangen ist.
Ja. Und ich bin so froh, dass die andere gemacht hat, weil da haben wir ein unglaublich gutes Verhältnis und ja, auch über das ganze Wachstum, das die Jahre draus dann, oder ja, eigentlich daraus dann gewachsen ist, haben wir alles mit der Bank weiterfinanziert. Also es sind nochmal 3 Folgefinanzierungen danach gekommen, um Kapazitäten auszubauen. Mhm. Und das hat alles super funktioniert.
Mega. Sau gut. Wir haben ja schon festgestellt, dass Innovation eine große Rolle bei dir spielt. Jetzt hast du ja trotzdem, du hast ein Hels, du hast ein Weißbier, hast du da irgendwie eine Präferenz, da das jetzt mal nennen, was brauchst du denn momentan lieber? Oder ändert sich das immer? Oder?
Also am liebsten brauche ich neue Sachen.
Ja.
Aber natürlich brauche ich am allermeisten, wird bei uns, also über unser Sudhaus läuft am allermeisten Helles und am zweitmeisten Alkoholfreies. Mhm. Das mit dem Alkoholfreien gefreut mich extrem.
Ah, da kommen wir gleich noch drauf.
Ja, dass das einfach so angenommen wird. Ja. Aber die Wildbiere, das sind auch alles eingefahrene Rezepte, mhm. Die laufen auch. Aber morgen habe ich zum Beispiel einen Sebastian Horn von Dreiviertelblut zu Gast. Mhm. Und wir brauchen eine Dreiviertelblut-Häube für ein neues Album, das heißt Prost Ewigkeit. Mhm. Und ja, machen wir gemeinsam ein Bier. Ein komplett neues Rezept, das gibt es einmal. Und wenn es ausverkauft ist, ausverkauft, dann gibt es es nicht mehr. Und diese Sachen, die machen mir brautechnologisch am meisten Spaß.
Weißt du einfach, was auf Taxen stellst, was du noch nie gemacht hast?
Genau, die Idee aus dem Kopf in Zuthaus bringen und am Schluss Resultate in der Hand haben, das man genießen kann. Und
wenn ich mir das jetzt, also wenn ich mir jetzt in die Neige versetzen müsste, was kommt dir da? Ist das ein Geschmack oder stellst du dir Zutaten vor, die du mischt oder was ist das, was dir da bei so einer, also es ist ja maximale Kreativität, weil wenn ich mir denke, was bei einem Bier alles zusammenkommt, also es muss ja gut ausschauen, schmecken so ist, riechen so ist vielleicht auch noch ganz gut, da kommt ja viel zusammen.
Ja, also man sieht da schon irgendwie so, oder so geht es mir, vor meinem geistigen Auge, ich sehe den Bierstil, in dem Fall wäre es jetzt ein Rotbier, Dreiviertelblut, sollte also irgendwie schlüssig sein, das ist ein fränkischer Bierstil, der ein bisschen weniger bitter ist, also überleg, also ich sehe schon einen ganzen ja, dunkleren, cremigen, weiß, feinporigen Schaum obendrauf, dann das ja, rötliche Bier im Glasel, das süßlich, aber trotzdem schlank ist, einfach steht zum Dahintrinken, nur Aromahopfen aus der Holle Dau drin, keine Bitterhopfen, auch nicht Hopfen gestopft, sondern ein ganzer ja, filigraner, schöner Bierstil, der Spaß macht. Und dann kommt natürlich dazu, wenn man sich das vorstellt, dann denke ich gleich weiter an Stammwürze, Bittereinheiten, also was für technologische Parameter, Endvergärungsgrad, Kohlensäuregehalt und so weiter habe ich. Und sehe dann schon praktisch wieder, was für Schüttung brauche ich, wann geben wir den Hopfen, bei was für einer Temperatur vergären wir das, wie spund man das, wie lange soll das im Tank liegen, wie viel Hefe geben wir, was für Hefe geben wir und. Also da geht dann eigentlich so eine Kettenreaktion los. Mhm. Und dann ist man an dem Punkt, okay, das muss ich jetzt einfach machen.
Ja, ich finde das brutal, wenn man dir zuhört, weil das, da sieht man oder merkt man ja, was du für einen, wie du dafür brennst. Und das, also ich finde, das hört man jetzt auch schon. Das sieht man, wir haben jetzt die 2. Brauhausführung mit dir schon mal durchgemacht, weil wir mit den Deutzer Löwen, weil wir bei der Weihnachtsfeier bei dir sind. Das ist jedes Mal wieder eine feine Geschichte, weil ich habe bis jetzt noch keinen getroffen, der sich so fürs Bierbrauen begeistern kann. Das ist wirklich schön.
Das gefällt mich. Nein, also das ist so. Und deswegen wollen wir das auch herzeigen. Und deswegen mache ich die Führungen so gern.
Ja, das also, merkt man da auch.
Die Leute sollen singen. Oder mir ist wichtig, Bier hat ja bei uns in der Region einen hohen Stellenwert, weil es Kulturgut ist und dazugehört.
Aber mehrere aber wissen die meisten Leute nicht.
Genau. Ja. Und Bier wird als plumpes Getränk wahrgenommen. Mhm. Und ja, logisch, am 1. Mai Kaffee machen Mass und am Oktoberfest, aber dass ich Bier zu einem guten Essen als Speisebegleitung trinken kann, aus einem anderen Glasl wie einem Krug, da fällt es dann schon ganz oft. Mhm. Und es wird ganz oft so, ja, so massiv unterschätzt.
Ja, ja, oft wird es, glaube ich, als bester Weg zum Rausch gesehen. Und
ja, leider halt, Gottes.
Ja, wirklich.
Ja.
Und was mir immer auffällt, du hast das ja auch schon angesprochen, du legst brutal Wert auf Qualität.
Ja.
Also das hat man jetzt auch bei der Beschreibung gerade gehört, finde ich. Du weißt genau, wo du den Hopfen herholst, dass der regional sein soll, wo du dein Getreide herholst, da haben wir zum Beispiel auch im Dezember geratscht,
ja.
Dass du genau weißt, wo das herkommt, welcher Bauer das ernt, wie auch immer. Was bedeutet das für dich konkret, Qualität?
Qualität ist das Fundament von dem ganzen Projekt. Wenn ich da irgendwie einen Einschnitt drin habe, dann kann die Spitzen oben sofort das Wackeln anfangen. Und wenn ich im Fundament einen kleinen Riss habe, aber das auf dem Hochhaus draufsteht, dann wirkt sich das halt oben gleich ein paar Meter aus. Weißt du, was ich meine? Also das ist die Substanz, das muss einfach passen. Und wir bewegen uns in einem Markt, deswegen hat die eine Bank auch wahrscheinlich abgesagt, ich nehme das dem nicht mal krumm.
Ja, ja.
Der hat es halt nicht besser gewusst, der hat sich halt nicht damit auseinandergesetzt. Mhm. Es wird immer weniger Bier getrunken. Der Biermarkt ist rückläufig, aber man muss sich halt anschauen, in welchem Segment.
Mhm.
Jetzt ist klar, dass wenn weniger Alkohol getrunken wird, dass dann dieses schnell viel kalt, also halt einfach das Massenvolumenprodukt wegbricht.
Mhm.
Wenn die Leute weniger trinken, sind sie dafür bereit, wenn sie was trinken, einmal dürfen in Taschen zum Langen und ein ja, qualitativ hochwertigeres Produkt zum Kaufen, mit dem sie sich vielleicht auch noch identifizieren. Also bei uns spielt ja ins Thema Qualität nicht bloß der Rohstoff mit rein, sondern auch die Mitarbeiterqualität, wie glücklich sind die bei uns? Die ganze Firmenphilosophie, was verkörpern wir, wofür stehen wir, was sind unsere Werte, auch zwischenmenschlich. Dann kommt dazu, wie schaut die Verpackung aus, wen spricht das an? Und dann kommt noch dazu, wie vermarkte ich das Ganze? Und das versuchen wir auch wieder über Marke, über Emotionen, über Musik, über Festel und zu machen. Also wir wollen dieses verstaubte, eindimensionale Bier-Image irgendwie in eine kreative, bunte Welt rein zum transportieren.
Super.
Und Authentizität. Also, und das ist ja genau das, was ich sage. Alles, was man macht, ganz machen. Mit Herzblut machen und gescheit machen.
Ja.
Weil alles wird nur so gut, wie die schlechteste Zutat ist.
Ja, das stimmt. Aber das merkt man, finde ich, bei euch ja brutal. Also das, dass da ein Plan dahinter steckt, und jetzt gar nicht im negativen Sinn gemeint, sondern dass da wirklich an jeder Stellschraube an der Qualität draht wird. Das merkt man, dass euch das wichtig ist. Also ich sage jetzt mal euch, weil man merkt es, finde ich, da im Team auch, und das hast du ja gerade angesprochen. Also ich war noch nie bei euch, egal ob ich jetzt mal beim Essen bei euch war oder ob wir bei der Weihnachtsfeier da waren oder sowas, ist immer eine gute Stimmung da. Und das fällt schon arg auf, muss ich sagen.
Das freut mich.
Also im positiven Sinne.
Das ist mir unglaublich wichtig. Also das ist in der Gastronomie, ehrlich gesagt, viel, viel schwieriger als in der Brauerei, weil Gastronomie einfach ein hartes Pflaster ist, wo wir da jetzt auch gerade ein richtig gutes Team aufbauen. Also das macht auch gerade Spaß, weil sich der ganze Markt wieder ein bisschen dreht. Also es wird wieder mehr Arbeitgebermarkt. Und ja, jetzt geht es da auch dahin. Also,
das ist gut.
Das Glück des Tüchtigen, sagen wir mal, jetzt ein Kind seit langsam.
Ja, du, geht's dahin. Darf ja auch sein. Ich meine, ihr habt ja auch Vollgas Corona durchgemacht. Das wird bestimmt auch nicht so easy gewesen sein, oder?
Hat seine Spuren hinterlassen, ja. Aber wir sind viel, viel besser durchgekommen als andere traditionelle Wettbewerber. Weil wenn ich nur da hocke und da mal drehe und warte, dass es vorbeigeht und sage, dass alles scheiße ist, dann wird halt nichts besser. Also wenn ich nicht proaktiv was unternimm, dann kann ich auch nicht davon ausgehen, dass dann was passiert.
Voll.
Wir haben halt dann einen Online-Shop aufgezogen. Da haben wir nie Zeit gehabt dafür, weil bei uns alles so schnell war und so dynamisch war, dass sowas hinten runtergefallen ist. Es hat, wir haben einen Lockdown gehabt und nach 10 Tagen ist der Online-Shop gelaufen. Mit allem, in 15 verschiedene Länder. und schon ist halt, wir haben halt, den Kanal Gastronomie und Festeverkauf und so weiter komplett über einen Online-Shop irgendwie aufgefangen.
Ja. Stark.
Klar, nicht mit der Marge und das war alles nicht so einfach und hat alles viel Geld gekostet in der Entwicklung, aber wir profitieren jetzt nur davon. Mhm. Also der Online-Shop, der läuft halt immer mit, kontinuierlich.
Ja, aber das bleibt als Unternehmer eigentlich ja nichts anderes über. Gell? Du musst innovativ bleiben, du musst da mit der Zeit irgendwie gehen, weil das wäre ja immer noch schneller alles. Also es ändert sich ja immer noch schneller, die ganze Situation.
Und das Wort Unternehmer sagt es ja schon, ein Unternehmer unternimmt was. Mhm. Mehr ist er eigentlich nicht.
Eigentlich die ganze Zeit.
Ja.
Ja, stark. Wir haben, oder du besprichst das Thema oft, wenn man bei dir die Brauereiführung macht. Und das habe ich mitgenommen, ist eins quasi der größten Qualitätsmerkmale vom Bier, glaube ich, ist die Lagerung. Erzähl mal ein bisschen was dazu. Und was ist der Unterschied von einer kurzen, einer langen Lagerung? Und wie kriegt das dein Verbraucher überhaupt mit?
Ja, das ist ein Punkt, der mir sehr, sehr wichtig ist. Wir sagen, wir geben dem Bier alles, was es braucht. Und gute Rohstoffe nehmen Frühbrauereien her. Aber wenn es irgendwo zwickt, ist meistens die Kapazität und somit die Zeit. Und wir sagen, wenn ich dem Bier das gebe, was es wirklich braucht, sprich Zeit, dann wäre es wirklich gut. Also um es mal zu konkretisieren, dass man das auch verstehen kann oder das irgendwie vor seinem geistigen Auge sieht. Wir vergären bei 8,5 Grad Celsius unser Hels. Da wird es angestellt. Dann lassen wir das auf 9,5 Grad kämen. Dann dauert die Gärung 10 Tage. Das ist extrem lang. Und dann kühlen wir es runter auf 1 Grad und lassen es 5 bis 6 Wochen liegen. Und dadurch entstehen bei der kalten Gärung wenig Gärungsnebenprodukte, die bei der Lagerung wieder abgebaut werden. Ich kann im industriellen Stil warm vergären, bei 18 Grad unter Druck. Dann bin ich in 4 Tagen fertig. Mhm. Habe aber einen riesigen Peak an Gärungsnebenprodukten, die ich nur über extrem lange Lagerzeit wieder rauskriege. Wenn ich dann aber auch noch kürzer lagert, habe ich die alle noch drin und muss ganz scharf filtrieren, dass ich da irgendwie was noch rauskriege. Ich habe also ein extrem gestresstes Produkt in kürzester Zeit Vollgas durchtrieben. Das ist wie, wenn du es jetzt mit dem Sport vergleichst, wenn es ein Sportler kontinuierlich über sein Limit drüber bringst, dass der halt kurz vorm Verrecken ist und dann sagst, jetzt fährst du das Turnier mit oder wie auch immer. Dann funktioniert das einfach nicht mehr. Und genauso ist da auch, da kommt halt nicht das Beste raus. Da kommt was raus und es ist schnell, es ist effizient und es ist kostengünstig, aber das ist nicht das, was wir wollen. Wir denken beim Bierbrauen eher wie ein Koch an ein Gericht. Wir haben im Kopf eine Idee, wie es schmecken soll und wie sich es auswirken soll. Und dann komme ich um so eine lange Lagerung und Gärung überhaupt nicht drumherum.
Wie merkt es der Endverbraucher? Schmeckt man das? Oder?
Ich sage einmal so, Diacetyl ist so ein Gärungsnebenprodukt, das sich entwickeln kann, das über die Lagerung wieder weggeht. Das, wenn man rausschmeckt, wenn es so buttrig ist, beim normalen Hellen, dann sollte das, dann ist entweder ist das Bier zu jung, zu grün, oder es hat eine mikrobiologische Verunreinigung, also ein Bakterium drin, das Diacetyl produziert. Das kann passieren, aber generell ist Bier so diffizil, dass man dass ein gewisses Resultat ganz viele verschiedene Ursprünge haben kann. Mhm. Also auch wenn man mal ein Problem hat, auf Spurensuche zum Gehen, wo das herkommt, ist extrem komplex.
Mhm. Ich habe irgendwann mal gehört, ich weiß nicht, jetzt bin ich mir nicht sicher, ob du das gesagt hast einmal, wenn Bier metallisch schmeckt, also ein bisschen metallisch schmeckt, dann kann das ein Grund sein, oder kann ein Grund dafür sein, dass jetzt kurz gelagert worden ist.
Nein, also metallischer Geschmack gibt es oft, können Würzebakterien sein, die praktisch so einen metallischen Geschmack bilden. Meistens ist es aber ein Filterhilfsmittel, also quasi helles Bier, klassisches Helles wird filtriert und da wird ein Filterhilfsmittel, Perlite oder Kieselgur oder Zellulose oder wie auch immer, an einer Filterschicht angeschwemmt und da können ja, Eisenmoleküle irgendwie drauf sitzen. Mhm. Und die, wenn man auswascht oder auslaugt, weil es aus irgendeinem Grund rausgängen, dann gingen die ins Bier über. Mhm. Also das ist eher da das Problem. Kann jedem passieren. Wenn das Bier jung ist, merkst du es zum Beispiel am Kopf, kriegst du schneller Kopfweh.
Das war meine nächste Frage.
Wenn das Bier zu jung ist, schmeckt es manchmal eben so ein bisschen grasig, grün oder eben nach Diacetyl, so nach ranziger Butter ein bisschen. Es eckt überall im Mund an, es ist einfach nicht fertig.
Also eben, das war meine Frage gewesen, der Grund, warum man jetzt von manchen Biere das trinkt, danach gut schlaft, in der Früh aufwacht und sie denkt, ha gut, das Bierle auf die Nacht, das war jetzt mal schön. Mhm. Und bei manchen denkst du, grüße Dirken, du, ich habe Bierle getrunken, gell, das war jetzt auch nicht, ich habe keinen Rausch gehabt oder sonst irgendwas, mhm. aber einen Schädel merke ich und einen Druck als Mai habe ich.
Auf gut bayerisch gesagt. Also, das ist auch das, was ich immer sage. Wenn ich jetzt 8 Bier trinke und am nächsten Tag Kopfweh habe, dann habe ich Kopfweh, weil ich 8 Bier getrunken habe.
Ja,
Punkt. Dann kann das Bier nichts dafür. Dann kann nur der Anwender dann was dafür, dass er Kopfweh hat. Wenn ich aber 1 oder 2 Bier trinke und am nächsten Tag Kopfweh habe, dann liegt es nicht am Anwender, dann liegt es am Bier.
Mhm. Krass. Spannend. Richtig spannend. Ja. Ich finde das Thema brutal gut. Gibt es typische Fehler beim Brauen, die man jetzt vielleicht die nicht so viele Leute kennen oder die jetzt nicht so offensichtlich sind?
Es kann ganz schön viel passieren beim Bierbrauen. Ich sage jetzt halt einmal, kann passieren, dass der Brauer das falsche Hopfensackel aufmacht und den falschen Hopfen für ein Bier nicht, dann merkt es nicht einmal. Also sowas kann passieren.
Ist das schon mal passiert?
Das mit dem Hopfen ist bei uns noch nicht passiert. Wir haben einmal ein Bier, einen Gärverlauf verkehrt gehabt. Mhm. Und dann ein Diacetylproblem gehabt und 80 Hektoliter, also 8000 Liter, wo ich die Hähne vernichten müssen.
Die schützt dann einfach weg.
Scheiße. Ja, aber der Schaden, wenn ich das abfülle und verkaufe, ist viel größer nachhaltig, als wir. Es tut halt einmal weh.
Ja, gut, das andere tut nachhaltig weh.
Genau. Also von dem her muss man da durch. Ansonsten, man muss an extrem viele Sachen denken, kontinuierlich. Mhm. Und wo gehobelt wird, fallen Späne, das ist auch ganz normal. Man braucht die richtigen Malze in der richtigen Quantität, zur richtigen Zeit da. Also die ganze Rohstoffbeschaffung. Das darf aber nicht zu viel sein, das darf nicht zu wenig sein. Einmal aus Cashflow-Gründen. Auf der anderen Seite mag es ja den Warenbestand nicht so hoch auffahren. Es sollte lagerfähig sein, es muss gut gelagert sein, dass du keinen Qualitätsverlust hast. Die Kältemaschine kann ausfallen und auf einmal wird dein Bier im Tank nicht mehr gekühlt und wird warm. Dann wird die Hefe, die sich unten absetzt, aber wieder aktiv und fängt an, einen Kannibalismus zu entwickeln und frisst sich gegenseitig, weil keine Nahrung mehr da ist für die Hefe. Dann verdrängt es die Zellen nicht und platzen. Das heißt Autolyse und du kriegst einen ganz unangenehmen Geschmack wieder ins Bier rein. Also Fehler, da kann man jetzt halt eine Litanei abfackeln. Also,
da haben wir den ganzen Tag
genau, sitzen. Genau, da kann viel passieren. Man muss halt schauen, dass es nicht passiert.
Ja,
deswegen ist eine anständige Ausbildung wichtig, dass man weiß, was man tut. Mhm. Also das ist das A und O. Ein gutes Bierbrauen einmal ist überhaupt nicht schwer. Also das zeige ich dir jetzt halt und du machst das morgen selber und zu 50% wird es gut. Ein gutes Bier reproduzieren kontinuierlich ist absolute Königsklasse. Mhm.
Wenn man jetzt halt zu euch fährt, gell, nach Walkirchen, also meinetwegen von Dates kommt, dann ist ja gleich Eingang Walkirchen, rechts steht Hoppebräu. Jetzt hast du vorher von 80.000, was hast du gesagt, 80.000 Liter?
8.000 Liter, ja, 80 Hektoliter, genau.
8.000 Liter. Wie viel Liter habt ihr da jetzt momentan Bier oder wie viel lagernd Bier habt ihr bei euch im Hoppebräu?
Also unfertiges Erzeugnis im Tank habe ich 3x40 Hektoliter und 12x80 Hektoliter. Also 800, 960, 1080 Hektoliter.
Eine Menge.
Ein ganz schönes Lackbier. Genau, das ist jetzt da und morgen kommt wieder ein Tankzug und dann gehen 240 Hektoliter, 3 Tanks zur Abfüllung. Die Tanks werden gereinigt und werden nächste Woche wieder befüllt. Und das machen wir jede Woche.
Krass. Da steckt schon eine Logistik dahinter, gell?
Gewaltige Logistik, ja.
Brauchst ein gutes Team dafür.
Absolut.
Stark. Wie gesagt, ich finde das echt spannend. wo wir vorher gerade drüber geredet haben, alkoholfreies. Mhm. Du hast gesagt, das zweitstärkste Bier bei dir mittlerweile.
Ja.
Die ruhige Kugel. Mir schmeckt es brutal gut.
Ja.
Ich habe es einmal, ich darf es jetzt als alkoholfreies Bier mit Charakter beschreiben. Mhm. Schmeckt komplett anders wie alles andere, was ich bis jetzt geschmeckt habe.
Ja, und deswegen glaube ich, ist das so erfolgreich, weil wir eine Nische besetzen, die unaufdringlich ist. Also du kannst es trinken wie ein alkoholfreies Hels, du kannst es trinken wie ein alkoholfreies Weißbier. Es ist so ein bisschen ein Zwitter irgendwie. Also Wir haben bewusst kein klassisches Helles gemacht, weil dann wird es immer mit unserem Hellen verglichen. Und ein alkoholfreies Hells kann nicht schmecken wie ein normales Hells. Das alkoholfreie Helle vom Augustiner schmeckt fantastisch gut, aber es schmeckt nicht wie einer Hells. Es ist einfach ein eigenständiges Produkt. So muss man das sehen, aus meiner Sicht. Wir haben aber gleich gesagt, wir wollen was ein bisschen anders machen. Das muss erfrischend sein. Das darf nicht anstehen, wie oft ein alkoholfreies Bier ist, dass du meinst, du musst das abbeißen, weil es so süß ist. Also der pH-Wert muss stimmen. Das Bier muss spritzig sein, nur Kohlensäure haben. Und es sollte einen Körper haben. Alkohol ist Geschmacksträger, das fehlt uns da. Deswegen haben wir gesagt, wir geben Dinkelmalz mit dazu. Also es ist ein Meerkornzwickel, es ist Gerstenmalz, Weizenmalz und Dinkelmalz drin. Und der Dinkel, der bringt so eine gewisse Kernigkeit und Vollmundigkeit mit rein. Und dadurch haben wir einfach ein Produkt, das nicht vergleichbar mit den anderen ganzen Mitbewerber ist, aber trotzdem als untergäriges oder als, ja, als Zwickel wahrgenommen wird. Kellerbier, wie auch immer. Und deswegen funktioniert es so gut. Und es tut auch mir unglaublich gut. Also es ist einfach, alkoholfreies Bier ist salonfähig geworden. Und das ist ganz wichtig. Also man, der Alkohol ist ein Nervengift, Punkt. Also man hat da schon eine gewisse Verantwortung als Brauerei, was Aufklärung angeht, was Jugendschutz angeht, was auch Mitarbeiterschutz, Selbstschutz angeht. Also es wird einfach sehr viel drunter und das alkoholfreie Bier ist auch für mich jetzt in meiner Berufstätigkeit unglaublich gut. Ich habe so viele Veranstaltungen, wo ich hingehe, und es wird ja natürlich erwartet von mir, dass ich was trinke. Aber ich kann nicht an jeder Veranstaltung, wo ich hingehe, was trinken. Dann haut es mich vom Stangerl, dann werde ich keine 50. Und es ist fantastisch. Ich fahre auf irgendein Fest, das mir beliefern, ich habe in meinem Glasl eine ruhige Kugel drin. Keiner sagt was, man wird nicht angeredet, man ist dabei, man gehört dazu. Ich habe das und ich kann trotzdem mit dem Auto nach Hause fahren und am nächsten Tag mit meinen Kindern was unternehmen. Ja.
Wie bist du denn zu der Idee gekommen?
Wir haben lange rumdoktert, ein alkoholfreies zu machen. Also da gibt es tatsächlich zwei Brauereien, die sowas schon lang machen. Das ist die Kehrwieder Kreativbrauerei aus Hamburg. Die haben ein Bier, das heißt Übernormal Null. Also UNN. Und dann gibt es noch den Le Chauffeur von der Nittenauer Brauerei. Und das sind beides zwei unglaublich tolle alkoholfreie Biere, die mit einer speziellen Hefe braut werden. Also ein neues Verfahren quasi, die Maltose negativ oder Maltose nicht vergärend ist. Das heißt, man macht ein spezielles Maischverfahren, dass man möglichst viel Malzzucker hat und möglichst wenig Nicht-Malzzucker. Und die schafft dann 15% Vergärungsgrad und somit habe ich unter 0,5% Alkohol, aber trotzdem eine Gärung mit einem pH-Sturz durchlaufen und ja, ein geschmacklich anderes Produkt als jetzt ein vakuumdestilliertes oder mit Umkehrosmose entalkoholisiertes Bier. Und das hat mir so gut geschmeckt, dass ich das nachmachen wollte. Und wir haben es nie hingekriegt. Also wir haben 4 Jahre lang Produktentwicklung in das alkoholfrei investiert. Ich hätte es liebend gern schon 2 Jahre vorher rausgebracht. Also wir haben es im Januar 24 rausgebracht. 22 war der Hammer gewesen. Aber es war einfach nicht gut genug. Und das ist unser großes Credo. Wir verkaufen nichts, was nicht schmeckt. Oder wir verkaufen nichts, was uns nicht schmeckt. Sagen wir es so. Ja. Geschmäcker sind Gott sei Dank verschieden.
Ja, aber wo du wieder bei der Authentizität bist.
Ja, genau. Und dann haben wir, mit unserer Versuchsanlage. Es hat einfach nicht hingehauen. Dann haben wir uns beim Hopfenveredelungskonzern bei Bad Haas in Nürnberg, die haben einen Campus, die haben eine kleine Brauerei, wo man wirklich sämtliche Pumpen, Leitungsquerschnitte und an die kleine Menge angepasst hat, das dann reproduzierbar auf die große Anlage ist. Also das war das erste Mal, wo wir dann was testen können haben und rausgefunden haben, so wert's, wenn wir es auf der großen machen. Oder so soll es auf keinen Fall werden. Und Gott sei Dank haben wir das gemacht. Der Dinkelanteil war viel zu hoch. Wir haben das wegen der ganzen Beta-Glucane, die da drin sind, nicht abläutern können. Also das heißt im Umkehrschluss, wenn ich Bier abläuter oder Würze abläuter, muss ich die Maische Fest- und Flüssigstoff trennen. Und Beta-Glucane ist ein Gummistoff, der ist im Weizenmalz drin, der ist im Dinkelmalz ganz viel drin. Der erschwert das, der erhöht die Viskosität. Und ich muss praktisch die Flüssigkeit durch den Treber durchsaugen. Und da haben wir zu viel Dinkelmalz drin gehabt und dadurch war so viel Gummistoff drin, dass uns das verklebt ist und wir haben nichts mehr rausgebracht. Das heißt, das ist alles in Gulli gelaufen, war alles weg. Und dann, okay, Lernkurve, so und so, mit den Sachen müssen wir wieder anders umgehen und haben es wieder probiert, bis wir halt dann irgendwann da waren. Genau, und dann war es da.
Ja, es war ein Weg.
Ja.
Aber dann hat es gut funktioniert, oder?
Genau.
Sehr gut. Aber was war dir generell bei der ruhigen Kugel besonders wichtig?
Hast du vorher eine Idee gehabt, dass du gesagt hast, das muss...
Zwei Sachen waren mir besonders wichtig. Dass es massentauglich ist, weil ich kann die tollsten kreativen Biere machen, wenn ich es aber nicht verkaufe, in Schönheit sterben, bringt auch keinem was. Ich muss schon ein gewisses Volumen umsetzen, dass ich auch meiner Mitarbeiterverantwortung gerecht werde. Also Hoppebräu hat 30 Mitarbeiter und die wollen alle pünktlich einer Geld kriegen. Und das muss alles gut funktionieren. Also braucht man Artikel, ja, wie formuliere ich es anders? Der Wurm muss am Fisch schmecken und nicht am Angler. Also es muss ein massentaugliches Produkt sein. Mhm. Wir haben uns auch Gedanken gemacht, machen wir ein Pale Ale, ein IPA, ein Witbier alkoholfrei, dass wir uns voll abheben. Das war nämlich der zweite Gedanke, der uns wichtig war. Wir müssen uns abheben. Es muss eine Hoppe-Note haben. Es muss was Besonderes sein. Und diese Sachen haben wir dann in dieser ruhigen Kugel vereint. Massentauglich, schmeckt die Leute, es eckt nicht an, es ist nicht zu extrem, es ist nicht zu gar. Es hat so eine ganz leichte, abgerundete Hopfennote. Es hat ein bisschen eine Süße, das Lust macht, mehr zum Trinken, aber auch eine gewisse Säure, dass man viel davon konsumieren kann, dass einem nicht ansteht. Mhm. Und diese Balance ist uns bei dem Artikel einfach extrem gut gelungen.
Aber ich kann mir das vorstellen, wenn du sagst, dass das in gewisser Art und Weise massentauglich sein muss, verstehe ich, weil, wie gesagt, in Schönheit sterben macht auch keinen Spaß, vor allem als Unternehmer nicht.
Ja.
Wie hast du das hingekriegt? Habt ihr euch da zusammengeguckt und habt euch gemeinsam Gedanken gemacht oder habt ihr da auch irgendwie eine Marktanalyse gemacht und hast einmal gesagt, du, ihr lieben Leute da draußen, was schmeckt euch denn eigentlich? Oder seid ihr da wirklich noch Gefühl eher reingegangen?
Gefühl gepaart mit Erfahrungsschatz, also das ist 24 rausgekommen, die Produktentwicklung auf dieser Anlage, dann haben wir 23 gemacht und da haben wir dementsprechend schon 10 Jahre Markterfahrung gehabt und wissen relativ genau, was verkauft sie viel, was verkauft sie wenig. Wir haben einen Artikel, der verkauft sie wenig, den haben wir aber, weil ich den einfach liebe. Das Sauer IPA, ein saures Bier in Oberbayern. Dadurch haben wir ständig Fachpresse irgendwie bei uns, aber wir verkaufen halt nicht viel davon. Aber es macht uns besonders. Also solche Artikel brauchst du auch. Bei der ruhigen Kugel war uns relativ schnell klar, was braucht es, dass das viele Leute gern trinken.
Ich trinke es gern. Müssen wir nachher noch anstessen.
Ja, unbedingt. Also der Mund ist eh ganz schön trocken. Eigentlich könnte man es aufmachen, oder?
Sollen wir es aufmachen? Dabei können wir nur kurz weiterreden. Was ist jetzt der Hauptunterschied vom Brauprozess her? Kannst du ganz normal deine Anlage nutzen, so wie es das da steht hast, oder musst du jetzt irgendwas ganz speziell machen?
Nein, ich nehme es genau so her, wie es da steht. Ich muss nur das Maischverfahren anpassen. Also beim Maischen wirken malzeigene Enzyme, die Stärkeketten abbauen. Stärkekette ist praktisch eine Kette mit lauter Zuckermolekülen drauf. Und diese Enzyme, die spalten das an unterschiedliche Stellen auf. Kann ich Einfachzucker, Zweifachzucker, Dreifachzucker machen. Einfachzucker ist ein Kettenabschnitt mit einem Zuckermolekül. Zweifachzucker mit zwei, Dreifachzucker mit drei und so weiter und so fort. Und ich versuche, ein Maischverfahren so zu wählen, dass Enzyme so wirken, dass ich ganz viel Dreifachzucker da drin habe. Und die ganzen Einfachzucker kann die Hefe fressen, aber die großen Zucker kann es nicht fressen. Und dann vergehre ich das mit einer speziellen Hefe, das ist der nächste Unterschied, die nur diese kleinen Zucker fressen kann. Und dann habe ich aber große Gefahr, wenn ich jetzt von meinem Hellen oder vom Weißbier oder von einem Ale eine einzige Hefezelle in den Tank reinkriege, die kann ja die großen Zucker auch fressen. Dann hätte ich ein Problem. Dann darf ich Alkohol bilden und so weiter und so fort. Das heißt, ich muss beim Bierbrauen super sauber arbeiten, sehr gut aufpassen, dass ich keine Zutaten oder Hefedurchmischung habe und das kontinuierlich überwachen. Also den Endvergärungsgrad anschauen, meine Stammwürze anschauen, kontinuierlich spindeln, wie viel Prozent sind vergoren. Und wenn ich die 15% Vergärungsgrad erreiche, sofort runterkühlen auf 0 Grad, dann ist stabil, weil dann kann auch, wenn eine andere Hefe reinkommt, nichts mehr machen. Und dann nach dem Abfüllen, wenn ich es in der Flasche habe, muss ich die Flasche pasteurisieren. Weil ich kann ja beim Abfüllen über den Kronkorken, über die Flasche, das sind Mehrwegflaschen, oder über das Füllorgan, das mir die Flasche befüllt, eine Hefezelle reinkriegen. Und dann war das Produkt nicht mehr stabil. Das heißt, ich verschließe die Flasche, fahre sie über einen Tunnelpasteur, falls eine Hefezelle drin ist, ist die tot danach und dann wird es etikettiert und verpackt. Mhm.
Das ist so spannend.
Also aufwendig ist der ganze Prozess schon, ja. Aber wir haben jetzt eine gute Struktur geschaffen, dass das alles funktioniert.
Super. Dann probieren wir das Endprodukt, würde ich sagen, oder?
Darf ich auch sagen.
Möchtest du aufmachen?
Gern.
Das hört man schon, dass das gut braut worden ist. Danke schön, Markus. Sehr gerne. Danke schön, Prost. Ja, vielen Dank fürs Mitbringen.
Das ist ja schön.
Das habe ich meiner Tochter gelernt. Wenn sie was trinkt, dann hat es danach immer, ist immer da gesessen.
Hier kommt die Werbung. Heute hört ihr ein Angebot in eigener Sache, und zwar geht's um unser Analyse-Coaching. Du hörst hier jede Woche, wie wichtig es ist, den eigenen Stoffwechsel zu verstehen, aber vielleicht fragst du dich, wo stehe ich denn gerade? Was braucht mein Körper ganz individuell, um in Balance zu kommen? Dann ist unser Analyse-Coaching genau das Richtige für dich. Hier analysieren wir deinen Stoffwechsel, dein Energielevel und deine persönlichen Herausforderungen wissenschaftlich fundiert, aber absolut alltagsnah. Du bekommst eine klare Einschätzung, wo du stehst, und vor allem einen Plan, der zu dir passt. Infos findest du unter m2h-stoffwechselzentrum.de/analysecoaching oder direkt in den Shownotes. Warte nicht, bis dein Körper dir die rote Karte zeigt, hol dir jetzt Klarheit und mach den ersten Schritt zu mehr Energie, Gesundheit und Leichtigkeit. Werbung Ende.
Markus, Vision und Zukunft. Also erst einmal, wo steht Hoppebräu heute und wo möchtest du hier? Also wenn du das in ein paar Sätze überhaupt zusammenbringst.
Deswegen überlege ich gerade, Hoppebräu steht jetzt an einem Punkt, den wir uns immer gewünscht haben. Mhm. Das heißt für mich, der Betrieb funktioniert, der Betrieb läuft, der Betrieb ernährt uns und alle drumherum. Wir können unseren Kapitaldienst bedienen, wir können unser Wachstum bedienen. Jetzt ist die Vision oder unser Ziel, also vielleicht auch nochmal, um das besser ein bisschen in Zahlen zu fassen, wir werden dieses Jahr 8500 Hektoliter Bier verkaufen. Nicht, also produzieren und verkaufen sind immer zwei Baustiefeln. Das sind ungefähr 10.000 Hektoliter Heißwürze. Die 8.500 Hektoliter, wenn wir verkaufen, sind wir mächtig stolz. Dann sind wir ein Drittel von den Reitberger, was richtig cool ist. Man muss aber, wenn man ein bisschen weiter schaut, das auch wieder in ein Verhältnis setzen. Wir sind immer noch, ich würde mal sagen, eine Tagesproduktion von einer berühmten Münchner Großbrauerei. Also wir sind immer noch sehr, sehr klar. Und das ist schön und das macht es aus. Also wir wollen klar bleiben, aber wir wollen uns trotzdem verdoppeln. Also selbst wenn wir uns verdoppeln, sind wir immer noch klar. Das ist unser Ziel in den nächsten 10 Jahren. Und da sind wir auf bestem Weg. Was mir wichtig ist, die Leute, die bei mir arbeiten, sollen gern da arbeiten. Ich mit meiner Familie will gut davon leben, auch klar. Ich will Spaß an meiner Arbeit haben und jeden Tag aufstehen und mir denken, wow, das mache ich gern. Es gibt einen Grund, warum ich das mache. Und wenn der Grund bestätigt ist, dann passt alles für mich. Also sage ich immer zu alle, das ist bei mir kein finanziell getriebenes Projekt. Geld ist immer schneller wie man selber. Geld ist eine Folgeerscheinung von richtigen Entscheidungen. Und wer am Geld hinten nachläuft, verliert. Ich will nach der Arbeit Mitarbeiter da haben, die sagen, schmeiß mir noch einen Grill miteinander an. Ja, cool, schön. Also ich will mich einfach wohlfühlen. Ich merke, dass mir das liegt, ich merke, dass ich das gut kann und ich mache das gern. Und das reicht mir.
Das ist aber doch, eigentlich ist genau das doch das Wichtigste. Weil ich meine, ich habe immer das Gefühl, wenn ein Unternehmer so an sein Business hingeht, dann kann es eigentlich nur gut werden. Also wenn er natürlich auch noch was drauf hat.
Ja, das klar. Natürlich also, das hört sich jetzt alles total schön und fast romantisch an. Wir haben unsere Planzahlen, wir haben natürlich unterschiedliche Budgets für unterschiedliche Bereiche aufgestellt. Also Es ist ein hochwirtschaftlicher Betrieb, der ganz normal läuft wie jede andere Firma auch. Ob das jetzt ein Stahlbauunternehmen ist oder eine Brauerei, spielt keine Rolle. Am Schluss muss das alles passen. Ich muss meine Kosten unter Kontrolle haben, ich muss meinen Absatz haben und ich brauche einen anständigen Preis für mein Produkt.
Ja, aber auch nur dann macht es Spaß.
Genau, aber auch das macht mir richtig Spaß. Ja. Also ich hocke mich total gern hier und zerlege mein BWA bis ins kleinste Detail, dass ich weiß, wo kommt was her und wo habe ich was für ein Hebel. Ganz oft muss man sich ja nur seine Sachen genau anschauen und da liegt der Erfolg versteckt.
Ich glaube auch, dass ein wichtiger Punkt bei euch ist, und ich finde es so cool, auch jetzt mal, wenn du das erzählst, gell, dieses Thema Träume und Projekte. Du hast das gerade mit Dreiviertelblut angesprochen, du hast der Kappe auf, jetzt muss ich schon mit Outer Range, genau. Vielleicht kannst du da noch ein bisschen was dazu sagen, aber du hast mit einer kalifornischen Biermarken.
Aus Colorado waren die Rocky Mountains. Ja. Genau. Um da nochmal von vorn anzufangen oder um dem Ganzen einen Rahmen zu geben, wir legen sehr großen Wert auf Kooperationen, Collaborations. Mein Produktionsleiter, der Max, war mit dem Kilian in der Berufsschulklasse. Und dieser Kilian wollte unbedingt ins Ausland und ist bei Outer Range in Frisco, Colorado als Braumeister. Und die haben parallel auch noch in Saint-Langer in Frankreich eine Brauerei, also französische Alpen, Rocky Mountains und mir, bayerische Alpen, haben uns dann getroffen bei uns und gemeinsam ein Bier braut. Ein Double Dry Hopped Export. Double Dry Hopped, doppelt Hopfen gestopft, typische amerikanische Verfahrenstechnik. Export, klassischer bayerischer Bierstil. Und die zwei haben wir miteinander gekreuzt und ein richtig cooles Bier braut. Und ja, der Kilian war den ganzen Tag bei uns, war total glücklich, dass er wieder im Leberkäs-Himmel quasi ist. Ich brauche ihn gar nicht so oft, er wollte unbedingt Leberkäs. Er hat gefragt, was wünscht er denn zum Mittagessen? Ja, Leberkäs-Himmel, das gibt es da drüben nicht. Ich habe gesagt, okay, dann essen wir Leberkäs-Himmel. Und ja, wir haben einen schönen Tag gehabt, man lernt viel voneinander und das ist eigentlich das wirklich Besondere daran, weil zwei Gleichgesinnte, die nicht den gleichen Markt bedienen, super offen miteinander reden. Das heißt, wir reden über Rohstoffe, wir reden über Verfahrenstechnologie, wir reden aber auch über Mitarbeiterführung, über alles. Alles, was dir in den Sinn kommt. Von Simme in der Früh bis 12 Uhr auf die Nacht. Und am Schluss hat man gemeinsam was geschaffen. Dann wird ein Etikett gestaltet, es wird sich ein Name überlegt und dann wird das Produkt natürlich auch verkauft. Und das macht unglaublich viel Freude und ist elementarer Bestandteil bei uns im Portfolio. Also, jetzt haben wir das ist fast ausverkauft. Jetzt kommt mit Dreiviertelblut was, dann machen wir mit Birol aus Österreich einmal im Jahr einen Collab. Dann jetzt Ostern fahre ich nach Nürnberg zu Orkabräu, dann brauchen wir bei denen, mit denen was, dann siege ich wieder eine andere Brauerei. Und so entwickelt man sich kontinuierlich weiter. Und macht sich natürlich auch spannend für diese ganze Bierszene. Also was wir bei uns Biertouristen in der Brauerei haben, ist unglaublich. Also aus der ganzen Welt kämen Leute, um Bier zu probieren und Brauerei zu besichtigen.
Ja, aber das macht es ja genauso, das macht es ja speziell, gell?
Ja.
Also ich muss sagen, ich finde das wirklich, wirklich super, weil das ist ja, also wir leben das tatsächlich auch in einer ähnlichen Form. Du sagst, du triffst dich mit anderen Unternehmern, ob es jetzt die ähnliche Branche ist oder nicht, das ist erst einmal wurscht, aber dieser Austausch, ja, dieses Miteinanderwachsen, dieses Schauen, du aus dem über den Tellerrand drüber hinausschauen, um dann auch sich weiterbilden zu können oder zu wachsen zu können, das ist das A und O, finde ich.
Absolut.
Also ich hänge da wirklich an die Lippen. Ich bin da mega gespannt, was ihr da noch alles für Projekte aufbaut. Ich persönlich, ich finde das mega spannend. Ich habe es dir vorher erzählt, ich liebe das, wenn ich in der Welt unterwegs bin und mal ein Bier probieren kann, das einfach anders ist.
Ja.
Und ich weiß nicht, ich habe eine Athletin begleitet, 2023, waren wir in Milwaukee. Mhm. Und da waren wir in so einer ganz coole Bar, also wirklich so richtig hohe Decken, alles gemauert irgendwie, weiß ich, ohne Verputz und sonst irgendwas. Und dann haben die da ein lokales Bier aus Milwaukee gehabt, so ein Dosenbier zwar, aber ein Style kannst du dir nicht vorstellen, gell? Also super designed alles und dann, weil man, ich gehe dann immer hier und frage, was kannst du denn empfehlen? Dann hat mir der das empfohlen und habe gesagt, du Wahnsinn, ich habe selten echt so ein gutes Bier getrunken. Also ich finde, das ist schon echt brutal spannend, was man da alles so mitnehmen kann. Und irgendwie schmeckt es immer ein bisschen anders, egal wo du gerade so bist. Also ich finde das unglaublich spannend.
Ja, das ist auch wieder sowas, gell? Also wir schreiben auf unseren die Bierflaschen hinten drauf, was für Hopfensorten, Malzsorten drin sind. Wenn mich jemand nach dem Rezept fragt, dann gebe ich ihm das komplett. Wenn mir unser Bier mit dem Rezept jetzt woanders brauen, schmeckt es anders. Weil andere Leitungsquerschnitte da sind, andere Strömungsturbulenzen da sind in die Leitungen. Das Wasser ist überall anders und Wasser ist der elementarste Bestandteil vom Bier. Also es muss überall anders schmecken und das ist auch wieder so faszinierend.
Machst du mit dem Wasser irgendwas Besonderes? Oder?
Ja, also jede Brauerei, die ansatzweise, also sobald man anfängt, sich zu professionalisieren, ist Wasser das Erste, was man angeht. Jeder Bierstil hat spezifische Wasseranforderungen und das Wasser ist überall anders, aber man will überall Bier brauen. Ich erkläre das mal schnell am Beispiel Pilsner und Münchner Dunkel. Vor der Industrialisierung, also bevor eine Wasseraufbereitung entwickelt worden ist, hat es bei uns nur dunkles Bier gegeben. In München hat es dunkles Bier gegeben. Deswegen heißt auch dunkles Braumalz Münchner Malz und helles Braumalz Pilsner Malz. Hintergrund ist der, wir haben bei uns kalkhaltigen Untergrund, der löst sich leicht. Somit haben wir hartes Wasser und ein hartes Wasser hat immer zur Folge, wenn man es hernimmt, dass man Zufärbung beim Bier hat und dass, wenn das Bier hopfenbetont ist, wird die Bittere kratzig und unangenehm. Deswegen sind bei uns dunkle Biere gebraut worden mit wenig Hopfen. Und in Pilsen, da ist der Untergrund granithaltig, das ist sehr hart, löst sich schwer. Die haben von Haus aus ein weiches Wasser und die haben die ersten hellen und hopfenbetonten Biere gebraut. Und deswegen ist helles Braumalz, Pilsner Braumalz. Und ganz viele Leute meinen auch bei der Führung oft, wenn wir sagen, hey, da ist unser Pilsner Malz drin, hey, ihr habt doch gar kein Pilz. Sag ich, nein, das heißt nur, dass das helles Gerstenmalz ist, nichts anderes. Aber so kommt historisch praktisch der Name für die Malzsorte, die man heute noch hernimmt.
Spannend.
Und um es abschließend zu sagen, wir haben bei uns 18,2 Grad deutsche Härte im Rohwasser, enthärten das komplett auf null, machen dann einen Rohwasserverschnitt und salzen dann nur auf mit Calciumchlorid und Magnesiumsulfat auf genau die richtige Härte auf der einen Seite und auf das richtige Verhältnis von Carbonathärte und Nicht-Carbonathärte, dass die, das ist jetzt ein bisschen arg kompliziert, dass die Restalkalität stimmt, dass das Wasser dann den Anforderungen für den jeweiligen Bierstil entspricht. Also wenn wir ein dunkles Braun, schalten wir die Anlage quasi aus und nehmen das Rohwasser. Wenn wir ein helles Braun oder alkoholfreies, dann müssen wir erst enthärten, Rohwasserverschnitt und ein bisschen aufsalzen.
Krass, der Wissenschaft für sich, gell?
Ja, und da kann man unendlich lang weiterreden. Also es kommen ständig wieder solche Punkte. Und das war das, was mich so packt hat. Dass ich mir dachte, boah, also man lernt ja im Leben nie aus, aber in der Branche ist so offensichtlich, das bringt so viel Neues jeden Tag. Und das ist einfach schön.
Ja, das finde ich also spannend, wenn man mit dir zusammenhockt oder jedes Mal, wenn ich die triff, lerne ich was Neues. Ich finde das wirklich super.
Schön.
Also das ist echt spannend. Du mal, jetzt abseits mal vom Bier, du hast das ja schon ein paar Mal angesprochen, jetzt bist Unternehmer, aber du bist Papa, du bist Ehemann, du bist ein Familienmitglied. Wie kriegst du das alles unter einen Hut? Du hast vorher schon gesagt, 365 Tage im Jahr, das unterschreibe ich, das kenne ich auch. Aber wie kriegst du Brauerei, Wirtshaus, Family, vielleicht auch noch Hobbys, die der Markus so hat, irgendwie unter einen Hut?
Durch Konsequenz. Also Hoppebräu, das bin nicht bloß ich. Also das sind ganz viele Leute, aber Geschäftsführung mache ich mit meiner Frau gemeinsam. Also wir haben eine Doppelspitze und jeder hat seinen Bereich. Unsere Kinder sind 8 und der Kleine wird 5 jetzt im Juli. Also wir werden oft gefragt, ob wir eigentlich einen Vogel haben. Bei der Bauausschusssitzung war meine Frau hochschwanger mit dem ersten Kind für die Brauerei und es ist alles gleichzeitig gekommen. Also Kind auf den Weg gekommen, dann Brauereibau, Hochzeit, dann Corona, dann das zweite Kind und der Betrieb. Aber irgendwie taugt es uns einfach. Also wir identifizieren uns als Familie mit diesem Betrieb. Wir sind das. Der erste Buchstabe, den unsere Kinder kennen, ist das Hoppebräu-H. Also die, wenn ein H zeichnen, machen die nicht zwei Strich und einen quer, sondern zwei Strich und einen quer und oben den Hackel noch hin, wie beim Hoppebräu-H im Logo. Also das ist einfach in uns. Und ich glaube, sowas geht nur, bezogen auf eine Familie und eine Partnerschaft, wenn man an einem Strang zieht. Für uns war es oft hart, vor allem am Anfang, als die ersten Mitarbeiter, die haben auch alle Kinder gekriegt, nehmen Elternzeit. Ich sage, ja, wie schaut es denn bei uns? Nein, geht nicht. Ich habe noch nie Elternzeit genommen, meine Frau auch nicht. Beim ersten Kind war das nur einfacher mit Pause nehmen. Beim zweiten Kind ist Nini mit so einem Jesus-Kerberl, ich habe es vom Krankenhaus abgeholt und 2 Tage drauf war es im Büro mit dem. Wo ich auch sage, hey, du brauchst eher Pause, das ist vielleicht ein bisschen viel. Aber das ist eine richtige Powerfrau, die die ganze Zeit Arbeit und anzieht, das aber unglaublich gern macht. Wir schauen, dass wir unsere Pausen haben, dass wir unsere Regeln haben. Wir arbeiten immer, wirklich immer. Es geht ja mittlerweile, man ist immer erreichbar übers Handy, das ist ein unglaublich großer Stressfaktor. Aber wir halten auch, dass wir jedes Jahr unsere 6 Wochen Urlaub nehmen. Und wir sind jetzt die letzten 4 Jahre immer 3 Wochen am Stück in die Sommerferien weg gewesen. Und da haben wir feste, also ich habe so ein Führungskräftetraining gemacht, 2 Jahre lang. Und das hat für mich alles Draht. Da habe ich Aufgaben anständig delegiert, einzelne Ressorts gebildet, Führungskraft für jeden Bereich. Du hast vorher Wirtschaft gesagt, mit der Gastronomie haben wir nichts am Hut, außer Controlling, Kartengestaltung, Preisgestaltung, Mitarbeiter ein- und ausstellen. Aber ich kümmere mich um keinen Personalplan. Ich springe auch nicht ein, wenn es da brennt. Also es gibt gewisse Grenzen, die werden nie gerissen. Weil wenn ich das anfange, dann werde ich immer gefragt, dann stehe ich da drin und dann kann ich die Brauerei zumachen, dann bin ich Wirt. Und ja, das sind genau diese Sachen, da gibt es einfach feste Regeln und dann haut es hin. In der Früh, ich gehe ganz oft um 6 Uhr an den Laptop und fange an, richte dann Brotzeit für die Kinder her, mache ein Frühstück. Nini braucht in der Früh immer ein bisschen länger, die ist eher hinten aus auf die Nacht. Wenn dann, weiß ich nicht, ich koche wahnsinnig gern, wenn ich Abendessen mache, dann hockt sie mit dem Laptop in der Küche an der Bar, schaut mir beim Kochen zu, wir ratschen und macht da noch E-Mails, Anfragen beantworten und. Also wir haben einfach irgendwie ganz ein gutes System gefunden. Und trotzdem essen wir Mittag miteinander, wir sehen die Kinder. Wir haben halt nicht unseren 9-to-5-Block, sondern 24-7-Block mit ganz vielen Unterbrechungen. Versuchen aber dann, also wenn wir miteinander Mittag essen, werden die Handys auf stumm geschalten und weggelegt. Da gibt's, dann ist man einfach nicht erreichbar. Wenn die Brauerei brennt, dann hört man Hubschrauber. Also, weißt du, wie man?
Ja,
also,
es gibt einfach, kann ja dann an der Haustür klingeln.
Genau, gang da. Und das sind so die Sachen, die für uns wirklich gut funktionieren. Ich habe jetzt halt auch gesagt, seit 2024, Januar, wir haben 2023 einen Wirtschaftspreis gewonnen. Und da haben wir auch gesagt, hey, es ist so cool, wie wir uns eigentlich diese ganze Geschäftsführung aufteilen. Und wie wir es aber nur weitermachen wollen. Also es war so 80-20 und jetzt sind wir bei 60-40. Also wir entwickeln uns kontinuierlich weiter, weil ich Dienstag um 12 Uhr zum Arbeiten aufhöre. Das ist Papa-Tag. Dann mache ich was mit den Kindern. Am Anfang haben wir nur coole Sachen gemacht. Dann ist auch irgendwann natürlich der Punkt gekommen, hey, bei mir bleibt der ganze Scheiß hängen an die anderen Tag und ihr geht's nur entweder in Boulderhalle oder ins Schwimmbad oder im Bikepark. Oder also war ganz cool, wenn vielleicht ein paar andere Aufgaben, die heute halt gemacht werden, auch noch dann an dem Tag hängen bleiben. Jetzt haben wir das alles ganz gut gemacht und ja, genießen das. Also wir arbeiten halt an uns. Und ich brauche da auch nicht verzeihen, dass es ganz oft kracht und ja, es gibt einfach viel Reibung, aber Reibung ist Energie und wenn man die dann richtig kanalisiert, dann geht es auch wieder.
Ja gut, und am Ende hast du das gesagt, ich glaube, es braucht halt Regeln, das ist ganz wichtig, dass du über Dinge halt auch redest. Und dann halt aber diese Regeln auch konsequent durchsetzt. Weil das, nächste Frage war gewesen, was dir als Papa besonders wichtig ist. Und ich meine, du hast jetzt schon 2 Sachen gesagt. Das eine, dass du halt sagst, du hast einen Tag, wo du sagst, du bist für deine Family da, Punkt, Ende, aus. Das sind ja schon mal feste Zeiten, die einfach, da bist ja du der Herr drüber, dass du sagst, da bin ich einfach weg, da bin ich für die Kinder da. Oder dass man eben gemeinsam Mittag isst oder Abend isst oder frühstückt und wie auch immer. Und da halt einfach nur die Kiddies sein, gell?
Ja. Ja, und auch Urlaub, dass das einfach gemacht wird. Jetzt heuer machen wir es ein bisschen anders. Das erste Jahr, jetzt, wo es nicht 3 Wochen am Stück sind, das fliegen wir nach Marokko in die Pfingstferien und da gibt es 3 Störtage, die festgelegt sind, wo mich unser Produktionsleiter anrufen kann. Dann schreibt er nämlich die Probleme auf bis zu dem Störtag und wenn der Doc dann ist, haben sich 4 Sachen schon von allein erledigt. Also dieses immer erreichbar sein, ist ja für uns alle, für die gesamte Gesellschaft Gift, weil wir ja jedem Schmarrn angegriffen wird. Also wir haben also einen Leitsatz in der Arbeit, kommen sie nicht mit Problemen, kommen sie mit Lösungen. Die Leute sollen nicht kommen und sagen, das ist scheiße, das geht nicht, sondern die sollen merken, das ist scheiße, das geht nicht, sollen sie dann überlegen, wie man es machen kann und dann sagen, so da ich es mache, ist das okay. Ja. Und dann hast du eine ganz andere Unternehmenskultur.
Ja, und der Mitarbeiter hat auch Verantwortung gekriegt.
Ja.
Zu dem, was du gerade gesagt hast, mir ist vor ein paar Wochen, ich glaube vor zwei Wochen haben wir einen Horst Lutz da gehabt im Podcast. Der ist ja Gründer und Erfinder von der Live-Kinetik. Und der hat so eine Regel gehabt, der hat gesagt, egal ob E-Mail oder Anruf, er meldet sich zwei Tage erstmal pauschal nicht. Und dann ruft er mal zurück. Und er hat gesagt, das war spannend, erstens mal ruft ihn keiner mehr an. Weil meistens möchten sie eine schnelle Antwort haben. Mhm. Und er hat dasselbe gesagt. Er hat gesagt, meistens hat sie bis dahin das Problem schon längst erledigt, weil sie sich selber Gedanken gemacht haben.
Mhm. Ja, finde ich gut. Also ich denke mir auch oft, nichts ist so wichtig, dass sofort passieren muss. Und klar, Ausnahmen bestätigen die Regel, brauchen wir nicht reden. Aber ja, finde ich cool. Also da finde ich mich auch irgendwo, es ganz so hart mache ich es nicht.
Ja, aber mittlerweile weicht das auch auf.
Aber ich habe das oft, dass ich eine E-Mail-Anfrage kriege und zwei Tage drauf kriege ich dann einen Anruf vom Mitarbeiter und der sagt, hey, da hat jemand angerufen, das dritte Mal schon, die brauchen unbedingt jetzt eine Antwort auf das und das. Dann ist das eine Anfrage für eine Geburtstagsfeier, die in 4 Monaten in der Gastro sein soll. Und ich sage, hey, das ist am Montag, käme heute ist Mittwoch. Das langt doch, wenn ich das bis Freitag beantworte. Also müssen wir mal Kirche im Dorf lassen.
Ja.
Da denke ich mir das oft, also das braucht es einfach nicht. Und da muss man vielleicht die Leute ein bisschen hindrängen, aber man will ja auch nicht zu übergriffig sein oder unhöflich werden, sondern manchmal muss man es ein bisschen akzeptieren.
Ja.
Oder halt dann einfach selber das gelassen durchziehen.
Ja. Auf alle Fälle. Du, und wenn du so eine Phasen hast, jetzt hast du gesagt, gell, Urlaub gibt dir Energie und sowas, aber wenn du jetzt wirklich so ein paar Tage hast, was sagst du, da pfeift es gerade wieder. Wenn nur mal was, weiß ich nicht, Family, Kids an Fahrt, in der Arbeit geht es drunter und drüber. Wie holst du da Energie?
Unterschiedlich, ganz unterschiedlich. Brenn, also das ist, was am meisten leidet eigentlich momentan in unserem Leben, sind soziale Kontakte, weil Arbeit und Familie, da bleibt nicht mehr viel Zeit über. Also es ist so oft, dass ich nicht auf eine Einladung gehen kann, wo wir eingeladen, also ich kann nicht zum Geburtstag gehen, wo wir eingeladen sind. Oder wir sind nur irgendwo zum Grillen eingeladen, aber dann mache ich lieber was mit meinen Kindern. Und das sollte nicht heißen, dass ich da nicht gern hingegangen war, aber ich muss priorisieren. Und wenn das alles irgendwie scheiße ist, dann ist tatsächlich immer noch eigentlich meine Frau. Wir hocken uns hin, wir reden miteinander. Ich liebe Kochen. Das holt mich voll runter. Also ich mache mir Gedanken, da wieder wie beim Braun eigentlich, was will ich kochen? Stöber in Kochbier herum und denke über Geschmack nach. Und meistens freestyle ich irgendwo, ich hole mir Inspiration aus den Bier, schaue mir die Beutel an und dann lege ich los. Dann schaue ich mir Listen, was muss ich einkaufen? Und dann gehe ich einkaufen und schaue, dass ich mir alles wieder in geilster Qualität kaufe. Und dann koche ich. Und habe alles daheim, einen geilen Pizzaofen, ich habe einen riesigen Grill, ich habe einen Smoker. Wir haben in der Küche alles, was man braucht, einen Kombidämpfer und, alles daheim. Und dann kann ich mich da austoben. Und wenn dann da noch jemand da sitzt und mir zuschaut und ich ratsch, dann kann ich abschalten. Das ist super. Oder nach der Arbeit, wenn es richtig brennt, auf die Holzer Alm aufgehe, also mit den Kindern, einen Rucksack voller Brotzeit und da oben sitzen und einfach auf den Wallberg schauen und Brotzeit machen. Und da sein und einfach ja, einen Tapetenwechsel haben. Das tut mir unglaublich gut. Weg vom Trubel. Also wir werden oft dann einfach, das äußert sich bei mir so, dass mir alles zu viel wird, dass ich in der Früh nicht aus dem Bett komme, dass ich auf die Nacht nicht einschlafen kann. Das sind so die Anzeichen bei mir. Und wenn das kommt, dann merke ich, jetzt ist es an der Zeit, dass ich wieder was für mich tue. Ich spiele in der Hobbymannschaft Eishockey. Ich kann es überhaupt nicht gut, richtig schlecht. Aber es macht mir unglaublichen Spaß. Das ist im Winter. Also jetzt ist schon kein Training mehr und ich freue mich jetzt schon wieder, wenn das losgeht. Das Anziehen ist schon so anstrengend. Das ist ja unglaublich. Also beim Eishockey, das ist ja brutal. Bis du das alles anhast, dann schwitzt er schon in der Kabine und dann gehst du aber dann raus. Und dann, also mir hat das jetzt so viel Power gegeben und aber so viel Kraft gegeben.
Bist du auch voll weg, gell? Also ja. Bei der Alex und ich, wir spielen ja, jetzt haben wir heuer haben wir ausgesetzt irgendwie, aber da können wir gleich nochmal reden, weil wir suchen eine Hobbymannschaft für nächstes Jahr. Aber das ist echt eine Geschichte. Mir geht es genauso, weil du bist mindestens mal eineinhalb, zwei Stunden weg von allem irgendwie.
Ja.
Im Fokus war ganz woanders. Ratscht, grübig.
Über ganz andere Themen. Ja. Und dann hast du in so einer Kabine ja einen Haufen an Leuten, die aus den unterschiedlichsten Gesellschaftsschichten, Bereiche kämen. Und also Wahnsinn.
Ja, und dann eben, da sind wir jetzt ja alle keine Profi-Eishockey-Spieler. Also das heißt, du konzentrierst dich ja währenddessen auf Laffen,
genau.
Schläger halten, vielleicht noch Scheiben erwischen, ab und zu mal schießen oder passen.
Ja.
Und da konzentrierst du dich ja so drauf, da hast du ja gar keine Zeit, dass du an was anderes denkst.
Genau. Nein, und auch dann, also was ich brutal finde, wie schnell es alles geht. Ja. Und dann denkst du, boah, jetzt bin ich 3 Minuten, also ich konnte nicht mehr, schau auf du, ich bin erst 3 Minuten am Eis. Und dann, okay, gut, jetzt muss ich ein bisschen durchziehen, bis ich wechseln kann. Und also, ja, das gibt mir extrem viel Kraft dann. Also ich muss abschalten, ich muss was für mich machen und dann ist gut.
Super.
Oder auch ich habe mit meinen Eltern ein sehr gutes Verhältnis im Winter, dann gehe ich zu denen über und wir gehen in den Sauna. Und dann hocke ich da und dann kann man da mal ratschen. Und auch gern um 9 Uhr auf die Nacht erst, wenn die Kinder im Bett sind. Das mache ich nämlich auch ungern. Ich gehe einmal um 7 Uhr aus dem Haus und komme um 7 Uhr sowas wieder heim. Und dann kann ich die Kinder nur ins Bett bringen und sieg's. Also jetzt für mich irgendwo um 6 Uhr hingehe, das mache ich schon wieder ungern, weil dann fällt mir das schon wieder. Und ich habe mit den Kindern so ein geiles Verhältnis, das ist einfach schön über diesen Papa-Tag. Also wir haben gestern, so ein Häusl, in der ersten Pandemie habe ich so ein Gartenhäusl gebaut. Mit einem Spätzl miteinander. Jetzt wollte der Emil, unser Großer, eine Tür da hinbauen. Und ich gesagt, hey cool, pass auf, jetzt miss alles aus, zeichne einen Plan. Dann ist er gekommen und hat er echt Strich gemacht, mit so Querstrich. Also wie so eine architektonische Zeichnung im Endeffekt. Hat alles sauber bemaßt mit 98 cm auf 53,5 cm und alles schön hingeschrieben. Und dann habe ich gefragt, was brauchen wir jetzt alles? Ja, Scharnierl. Scharnierl aufgeschrieben, Schrauben, okay, wie dick muss das Holz sein und. Dann haben wir uns eine Einkaufsliste gemacht, sind miteinander einkaufen gefahren, haben Holz, Schrauben, Scharnierl gekauft, haben das alles zusammengebaut, in der Werkstatt mit der Kreissack geschnitten und. Und dann haben wir so ein Projekt und da entsteht einfach eine Bindung, ja, von der ich mir denke, das geht nicht so, also das bleibt für immer.
Ja, auf alle Fälle. Das sind Erfahrungen und Momente, die vergisst du nicht.
Also was hat mein Papa schon mit uns gemacht und wir haben jetzt ein super Verhältnis und so wünsche ich mir das auch. Und von dem her ist, ja, Family, Arbeit und dann der Rest.
Ich würde es gerade sagen, weil da waren wir ja gleich am Anfang, gell? Die Fragen, die ich da gestellt habe, was du denkst, wenn du an deine Kindheit denkst.
Ja.
Das ist, finde ich, hat jetzt den Kreis echt gut geschlossen.
Definitiv.
Bevor ich den ausschmeiße, hätte ich tatsächlich noch 3 Fragen an dich, wenn du Lust hast.
Ja, gern.
Was würdest du gern mehr im Leben haben?
Fokus. Wenn ich fokussiert bin, dann funktioniert es richtig. Mhm. Also mehr, ich muss ja nur machen und dann habe ich mehr davon. Also habe ich selber in der Hand. Aber das ist eine Baustelle, die habe ich.
Cool. Also es ist sehr selbstreflektiert auf alle Fälle.
Das versuche ich immer zum Seite. Nur so kommt man weiter.
Ja. Mega. Wie möchtest du andere Menschen in Erinnerung bleiben?
Als fair. Darf man auch mehrere Worte sagen oder mehrere?
Ja, darfst du das auch ausführen?
Also fair ist mir wichtig. Das heißt, ich erwarte, dass ich fair behandelt werde, dann bin ich auch fair. Was ich gar nicht mag, ist, wenn mir Unrecht da wird oder wenn man ausgenutzt wird oder wenn da irgendwas ist. Also ich sage, Leistung und Gegenleistung muss immer zusammenpassen. Genau, wie Aufwand und Ertrag irgendwie zusammenpassen muss. Als lustig mag ich auch wahrgenommen werden. Oder als jemand, mit dem man gern Zeit verbringt. Und als jemand, wo man sich freut, wenn man zum Essen kommen darf.
Also ich hätte vorher schon fast Hunger gekriegt, wenn du das beschrieben hast. Und das mit dem Zeitverbringen, das muss ich sagen, also jedes Mal. Also erstens, ich bin gespannt, wie es im Podcast ist, dann, wenn man es hört, aber du hast so eine schöne Stimme. Also wenn du in der Brauereiführung, ich kann es jedem nur empfehlen.
Spannend, dass du das sagst, weil selber findet man seine Stimme immer, und auch ich meine, wenn man es dann hört, eher befremdlich und man hat immer was zum Aussetzen.
Mhm. Aber das ist, also da muss ich sagen, deswegen, ich höre da brutal gern zu. Und in dem Fall jetzt bei euch käme ich gerne in die Wirtschaft. Aber da, was du vorher von daheim geredet hast mit dem Pizzaofen und was, ich hätte schon fast wieder Hunger gekriegt. Also ich glaube, das kriegst du auf alle Fälle ganz gut hin.
Ja.
Ich kenne auf alle Fälle ein paar Leute, die das auf alle Fälle bestätigen.
Sehr gut.
Was ist für dich ein erfülltes Leben?
Das ist eine super Frage. Ein erfülltes Leben ist, wenn ich meine Ziele erreiche. Und das ist ja gleichzeitig die Definition von Erfolg. Erfolg ist gleich Erreichen von Zielen. Jetzt ist die Frage, was sind die Ziele? Und das sind nicht, also die können ja aus unterschiedlichsten Bereichen kommen. Also Ziel, ich will ein gutes Verhältnis zu meiner Familie haben. Also unser Kleiner sagt immer, es gibt die Großfamilie und die Kleinfamilie. Und die Klein, weil wir reden oft von Großfamilie und die Kleinfamilie sind wir vier.
Ja.
Das ist mir das Wichtigste. Das steht über allem, dass wir da ein gutes Verhältnis haben. Das ist Ziel Nummer eins, dass die Kinder vielleicht auch mit 18 sagen, hey, ich fahre mit euch noch eine Woche fort. Dass die Brauerei nachhaltig so läuft, dass man kontinuierlich organisches, gesundes Wachstum hat und jeder, der da arbeitet, gut davon leben kann und gern da ist. Dass das eine Bereicherung für den Ort oder für die Gemeinschaft ist, dass da was passiert. Dass da Kreativität sein kann, dass das ein positiver Ort ist.
Harmonie in gewisser Art und Weise da ist.
Absolut. Ja. Und ein Platz für Underdogs. Also bei uns ist bunt, kreativ, anders als bei den anderen halt. Hm. Und solche Orte, glaube ich, braucht es unbedingt. Das ist ein Ziel. Noch mehr von der Welt sehen, definitiv. Die Zeit sinnvoll nutzen, die man hat. Ja. Und dann glaube ich, hat man schon fast alles. Ein bisschen so sei wie mein Opa Gusti. Der denke ich mir ganz oft, dem ist so viel wurscht und deswegen ist er so glücklich.
Manchmal glaube ich, ist es gescheiter, dass da was wurscht
ist. Ja, genau. Manchmal ist mir lieber wurscht. Aber das darf man jetzt auch nicht falsch verstehen. Also dem sind wichtige Sachen natürlich wichtig, aber der, wenn sich antrennst und dann von der Oma irgendwie Ärger kriegt, dann ist er halt einfach wurscht. Da fängt er nicht das Bäfchen an. Das passt halt dann. und so geht der unglaublich das. Der wird jetzt 90 heuer, der fährt jeden Tag mit seinem E-Bike seine ganzen Kinder und Enkelkinder ab und kommt zum Kaffee trinken. Und da denke ich mir jetzt schon, der, wenn kommt und ich habe richtig viel Stress, dann lasse ich alles liegen. Dann nehme ich mir 10 Minuten für eine Tasse Kaffee mit ihm und genieße das. Ein bisschen sei wie der Opa Gusti. Das ist definitiv ein Ziel, das man gut formulieren kann.
Sau gut, ich glaube, das können sich mehrere Leute vornehmen. Den Opa da ja gerne kennenlernen.
Ja, musst bloß freitags in die Zapferei um 11:30 zum Weißwurstfrühstück kommen. Da sind meine, also ich habe noch alle vier Großeltern.
Ja.
Da sind die alle vier da.
Ja, super.
Und ja, die sind alle vier cool. Also der andere Opa zum Beispiel, der ist ultra genau und perfektionistisch, der kann alles reparieren. Also der hat da wieder seine ganz großen Vorzüge. Auch toll zum Singen. Also das ist alles einfach schön.
Also alles so ein bisschen vereint bei dir.
Ja.
Alles so ein bisschen zusammengekommen.
Ja, also jetzt reden wir natürlich heute über positive Sachen und auf die muss man sich ja konzentrieren.
Ja. Sau gut.
Ja, aber natürlich habe ich genug Baustellen bei mir selber auch, die ich...
Ja, aber ich glaube, das ist auch normal, oder? Also gerade wenn du ein Unternehmen aufbaust, als junge Eltern, ich meine, das sind alles Dinge, die machst du ja nicht zum 500. Mal.
Ja, und jeder hat da seine Themen. Ja. Also muss ich auch abschließend sagen, wir haben so eine coole Sache jetzt erst gemacht. Eine Freundin von mir hat einen Verein gegründet, Ibisu heißt es. Die haben der andere Erste-Hilfe-Kurs ist es. Also es gibt ja ausschließlich somatische Erste-Hilfe-Kurse, die man für einen Führerschein und so weiter braucht. Und das ist der Erste-Hilfe-Kurs für mentale Gesundheit. Den haben wir bei uns im Betrieb jetzt gemacht. 4 Stunden alle Brauereimitarbeiter da gewesen und es ist um sämtliche, also erst einmal darum gegangen, was gibt es denn überhaupt in der Gesellschaft für psychische Erkrankungen? Wie kann ich das erkennen? Wie kann ich die Leute helfen? Wie gehe ich mit Kollegen um? Und das hat wieder so eine gute Energie in das Team reingebracht. Mhm. Also das war unglaublich gut.
Stark. Ja, es ist wichtig, ja, dass man das Thema mehr rausschaut.
Definitiv. Und vielleicht geht es einem einfach nicht gut irgendwem. Und wenn man dann nur schon mal fragt, hey, ist alles okay? Ja, könnte irgendwie helfen? Ja. Einfach mal fragen, dann ist schon ganz viel gewonnen.
Weißt du, aber das, glaube ich, fängt halt damit an, dass man empathisch ist und sich wirklich für sein Gegenüber interessiert.
Ja.
Und ich glaube, das zum Schaffen, egal ob es in der Familie ist oder im Unternehmen oder ganz normal, wenn du den Menschen draußen an der Ampel triffst, wenn du das hinkriegst, dann glaube ich, kannst du von dir aus halt einfach schon mal bessere Stimmung verbreiten. Dann geht es da auch schon mal besser. Mhm. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt im Leben. Dass du selber auch glücklich bist und fröhlich durch die Welt spazierst. Und dass dir nicht jetzt kleine Windel gleich umhaut.
Ja, ja, genau. Und wirst den Wald nicht reißen, kommst du halt zurück.
Ja, das stimmt. Ja gut, wenn du ständig Watschen verteilst, brauchst du dich nicht wundern, wenn ein Bockwurzen zurückkommt.
Genau, gell? Genau.
So gut. Markus, ey, hat mich brutal gefreut.
Mir
stellst du mir nochmal an, oder? Ich glühe schon die ganze Zeit drauf. Prost. Vielen Dank, dass du da warst. Hat mich wirklich brutal gefreut.
Micha, hat richtig Spaß gemacht
jetzt. Merci.
Verstoffwechselt. Der M2H-Podcast.
Mit Marie und Markus Hörmann.